Da darf ich jetzt die Teilnehmer noch bitten, auf die Bühne zu kommen. Das ist einmal der Herr Scheck von BMW, der Dr. Bär von Daimler, der Dr. Grinke von Volkswagen, der Dr. Hillebrecht, Leiter Kompetenzcenter Leichtbau von der EDAG, dann den Herrn Bernhard Osburg, Leiter Sales Steering von ThyssenKrupp Steel, den Herrn Tim, Mitglied des Vorstands CCEV und ehemals Leiter vom Audi Leichtbauzentrum, und dann noch meinen Kollegen, den Herrn Christian Otto, der mit mir zusammen die Moderation übernimmt. Unser Thema, wir haben es ja auch so ausgeflaggt, ist Nutzen des Leichtbaus bei Elektro- und Hybridfahrzeugen. Und habe ich ja eingangs auch schon mal gesagt, es kommt zusätzliches Gewicht ins Fahrzeug. Wir haben es gehört durch die Elektrifizierung, egal ob es 48 Volt ist, ob es ein Plug-in-Hybrid ist oder ob es dann irgendwann auch mal das rein batterieelektrische Fahrzeug ist. Und das gilt es halt irgendwie auch wieder wegzubekommen, dieses Gewicht. Und da wollen wir uns jetzt darüber noch mal unterhalten, was es da für Maßnahmen dafür gibt. Eingangs würde ich aber gerne noch mal auch die beiden OEM-Vertreter fragen, welchen Stellenwert hat denn der Leichtbau noch in Ihren Häusern, sage ich mal, um künftige Emissionsgrenzwerte zu erreichen, insbesondere auch im Vergleich zu alternativen Antrieben oder was Sie gesagt haben, Herr Scheck, eingangs zu aerodynamischen Maßnahmen?
Das muss man jetzt ein bisschen auftrennen, die Frage, weil grundsätzlich, wenn wir mal in Richtung CO2-Flottenemissionen schauen, dann glaube ich, haben wir auf der Veranstaltung hier in den vergangenen Jahren auch schon mal erzählt, dass wir ja dort mit Leichtbau an sich heute in der EU keinen riesen Stellhebel haben. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass diese Gerade, also die Steigung der Geraden in dem Diagramm Fahrzeuggewicht über CO2-Emissionen ungefähr so liegt, dass sie den physikalischen Effekt von Leichtbau direkt abbilden. Das heißt, je leichter Ihre Flotte wird, desto angespannter wird Ihr CO2-Ziel und umgekehrt. Es hat noch einen leicht positiven Effekt und es wird in Richtung 2025, diese Steigung der Geraden, die flacht ab, wird die ein bisschen flacher und damit lohnt sich der Leichtbau immer noch ein bisschen mehr. So, das ist mal die Schiene Europa. Wenn ich nach USA schaue, dann habe ich nicht ein gewichtsbasiertes Flottenzielsystem, sondern ich habe ein sogenanntes Footprint-basiertes. Das heißt, es geht auf die Aufstandsfläche, Spurweite mal Radstand, und dann stellen Sie fest, dass Sie mit Leichtbau einen immensen Beitrag haben auf die Erreichung der US-Flottenziele. Und dann ist es ja eigentlich ganz einfach. Dann brauchen Sie jetzt bloß noch für Ihre US-Modelle einen Leichtbau machen, den Sie in Europa rauslassen oder auch reinbauen, je nachdem, ob Sie es sich leisten können. Und das ist tatsächlich eher schwierig, muss man ganz ehrlich sagen. Also Leichtbau hat immer, ich muss immer drauf schauen, es gibt nicht die pauschale Aussage, das hilft so viel oder wenig gegenüber Aerodynamik und so weiter. Natürlich hilft, und dann schauen wir mal jetzt in Richtung Elektromobilität, helfen die Plug-in-Hybride genauso wie die BEVs, um die Flottenziele zu erreichen. Das ist ein ganz klarer Fakt. Und da haben wir heute, glaube ich, auch schon gesehen, dass dort neben Leichtbau eben auch die Aerodynamik einen dramatischen Beitrag bringt, logischerweise. Und insofern geht es Hand in Hand. Im Hause BMW beispielsweise ist das alles gebündelt unter dem Dach von Efficient Dynamics. Das heißt, mein Kollege von der Aerodynamik, der kämpft genauso für eine sehr gute Aerodynamik am Auto, wie ich das mache für den Leichtbau. Und alles zusammen reduziert die Fahrwiderstände. Das ist ja, sag ich mal, eigentlich was ganz Natürliches. Wenn ich beim Radlfahren bin, versuche ich auch meine Fahrwiderstände zu reduzieren. Aerodynamisch ist das immer noch ein bisschen schwierig. Mhm. Und dann jeder versucht dann irgendwie sein Fully irgendwie in Richtung von 10 Kilo zu kriegen und muss den persönlichen Leichtbau auch noch sicherstellen.
Dann der Dr. Bär. Müssen Sie verstärkt um Forschungsgelder kämpfen, sage ich mal, wenn es um Leichtbau geht, im Vergleich jetzt mit den anderen Kollegen bei Ihnen im Hause, oder wie ist da die Situation?
Ich denke, das Geld ist nun mal endlich und es verteilt sich, und es gibt diese Themen, die ich auch angesprochen habe. Bei uns wird das gebündelt unter CASE. Da fließen natürlich erhebliche Mittel rein, auch in das Thema Elektromobilität. Und es ist tatsächlich so, das Thema Leichtbau wird nach wie vor natürlich beackert. Das muss man tun. Aber es ist nicht so, dass jetzt wie in der Vergangenheit, wir hatten ja auch, als dieser CFK-Hype war, haben wir auch sehr viel Geld in das Thema CFK-Entwicklung reingesteckt, und wir sind dann für uns zu dem Entschluss gekommen, der Werkstoff ist interessant, für uns eher in Nischen, wie wir jetzt über AMG die Themen fahren, für die Großserie für uns eher unwirtschaftlich, also wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Ich denke, jedes Haus hat auch für sich Zahlen definiert, wie viel Geld geben wir denn aus, um ein Kilo Gewicht einzusparen. Und je nachdem, dieser Wert schwankt, je nachdem, wie das Thema gerade wichtig wird, und dann kann ich natürlich auch neue Technologie angehen. Aber es ist tatsächlich so, momentan ist das Thema Leichtbau, wird bearbeitet, aber ist natürlich nicht so im Fokus wie die neuen Themen, ja, kann man so sagen.
Aber gleichwohl wichtig, wie wir gehört haben, und auch gleichwohl wichtig, was das Material als solches angeht, die Auswahl der Materialien unter diesem Aspekt Ökobilanz, wie Sie es gesagt haben, Herr Dr. Gringe. Wie würden Sie so ein wenig einschätzen, die Bedeutung bei in Ihrem Hause Volkswagen momentan, was Leichtbau angeht?
Ja, vielleicht nochmal anknüpfend an das, was die Kollegen gesagt haben. Wir steuern das eigentlich so, und das war ja auch eine Ihrer Eingangsfragen. Wenn ich den Verbrauch reduzieren will, ist Leichtbau eine Maßnahme. Ich habe aber natürlich noch andere Maßnahmen. Und das kann ich aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht am einfachsten dadurch steuern, indem ich quasi Kostenkennzahlen entwickle. Also sprich quasi einen normalen, natürlichen, hausinternen Wettbewerb antreten lasse und sagen, pass mal auf, machen wir das Ganze jetzt über CW-Maßnahmen, machen wir das über Leichtbau, machen wir das über andere Maßnahmen, und die Maßnahme dann eben zum Zuge kommt, die kosteneffizienteste ist. Hört sich erstmal leicht an, ist aber in der Praxis, Scheck, Sie hatten es gerade gesagt, natürlich komplizierter, weil ich dann logischerweise die einzelnen unterschiedlichen Märkte berücksichtigen muss, und das bringt dann wieder Komplexität rein, die man natürlich als Entwickler ungern hat, weil genau die Produkte ja idealerweise für den Weltmarkt entwickelt werden. Das ist so das eine Thema. Das zweite Thema oder zweite Frage von Ihrer Richtung, welche Relevanz hat das Thema Lifecycle eigentlich zukünftig? Wir hatten es in der Meet-and-Talk-Diskussion gehabt. Ich glaube, ein wichtiger Punkt oder ein Hinweis, den wir schon sehen, im Bereich Elektromobilität ist die aktuelle Gesetzgebung in den USA. Wir alle wissen, ein Elektroauto ist ein Null-Emissionsfahrzeug. Wir wissen aber auch, oder hoffentlich bald auch, dass diese Null nicht mehr lange gelten wird. Denn in den USA haben wir heute schon eine Gesetzgebung, die sagt, ab der und der Stückzahl von Fahrzeugen, die ihr verkauft, rechnen wir euch den Betankungsstrommix an. Und das ist quasi der erste Türöffner hin zu einer ganzheitlicheren Darstellung, ja. Und im Augenblick haben wir die Diskussion noch nicht besprochen, noch nicht beschlossen, den Automobilherstellern natürlich dann wieder eine Brücke zu bauen, indem man sagt, naja, und wenn er das Elektroauto gleichzeitig mit einem Grünstromvertrag verkauft an den Kunden, dann kriegt er wieder die Null. Wenn er das aber nicht nachweisen könnte, dann zählt der Betankungsstrommix. Mhm. Und das ist aus meiner persönlichen Sicht einer der Punkte, die das Thema ganzheitliche CO2-Strategie deutlich beflügeln wird, und in Europa haben wir im Augenblick für die Post-2020-Gesetzgebung ähnliche Diskussionen.
Ich würde mal einen Schwenk in Richtung der Zulieferer machen, denn die Frage stellt sich natürlich auch, welche Chance die Elektromobilität für den Leichtbau und vor allem die Leichtbauchancen die Elektromobilität für die Zulieferer bietet. Ich glaube, da würde ich auch mal den Herrn Osburg und den Dr. Hillebrecht zu Wort kommen lassen, wie Sie die Situation einschätzen.
Ja, ich würde das gerne mal aus Sicht der Stahlindustrie berichten, wie wir zu diesem ganzen Thema stehen. Für uns ist es natürlich hochinteressant. Wir sind natürlich eher im Volumensegment unterwegs. Wir machen 12 Millionen Tonnen Stahl. Wir haben gesehen, auch in Panamera sind Stahlbauteile. Das ist gut und das freut uns, weil das zeigt, dass wir wettbewerbsfähig sind. Aber wir kennen das Thema Leichtbau seit vielen, vielen Jahren. Wir hatten gerade darüber diskutiert, dass Ihre Firma in ihrer alten Funktion mit dem Audi A8 so ein Wake-up-Call für uns war. Wir haben seitdem eine ganze Menge Stähle entwickelt, die geholfen haben, Gewicht aus den Fahrzeugstrukturen, aber auch im Chassisbereich, im Bodybereich rauszuholen, und glauben, dass wir uns da gut auskennen und auch in der Thematik Kosten zu nutzen, die führenden Konzepte haben. Jetzt sehen wir die Welt nach vorne betrachtet teilweise disruptiv. Das heißt, wir schauen uns an, was passiert jetzt auf dem Weg zum reinen Elektrofahrzeug. Da werden wir konfrontiert mit zunehmendem Gewicht. Es kommen halt Komponenten rein. Sie werden vor allen Dingen konfrontiert damit, dass auch eine höhere Komplexität im Package nochmal erwartet wird. Und das spielt auch immer zurück auf unsere Werkstoffe. Das heißt, wir müssen es schaffen, gegebenenfalls noch komplexere Strukturen in hochfesten Stählen darstellen zu können. Da denke ich, sind wir gut aufgestellt. Da haben wir auch in der Industrie die vernünftigen Produkte entwickelt, die in diesen Kosten, Leichtbaudruck, auch jetzt auf dem Weg zum reinen Elektrofahrzeug vernünftig positioniert sind. Und dann kommt die ganz große Frage, auf die ich heute auch noch keine wirklich eindeutige Antwort gefunden habe. Wie wichtig ist das Thema Leichtbau? Wie wichtig ist das Thema Materialmix in reinen Elektrofahrzeugen? Da, glaube ich, müssen wir auch lernen, ein Stück nochmal neu zu denken und uns fragen, sind die Roadmaps, die wir heute haben für unsere Produktentwicklungen, haben die die richtige Antwort für die Anforderungen von morgen? Leichtbau wird ein Thema bleiben, das glauben wir ganz sicher. Ich glaube auch nicht, dass jemand an der Sicherheit sparen wird, auch im vollautonomen Fahren. Irgendwann steht doch eine Kuh auf der Straße, sie möchten nicht sterben, um Geld zu sparen. Ich glaube, das ist ganz klar. Aber sie haben andere Package-Anforderungen. Sie werden weniger komplexe Bauteile brauchen, im Vorderwagen beispielsweise. Und haben wir jetzt eigentlich die Antworten für diese Geometrien, die kostenoptimal ein optimales Anwendungsfeld erfüllen? Und da beschäftigen wir uns mit und denken gerade darüber nach, wie dann die Roadmaps, die Produkte der Zukunft aussehen, um Ihnen eigentlich eine kostenoptimale Lösung auch in der neuen Welt zu präsentieren.
Und die EDA-Perspektive, Dr. Hillebrecht?
Ja, wir haben natürlich eine ähnliche Sichtweise, wobei ich mal den Blick nochmal wirklich auf den Entwicklungsprozess auch lenken möchte. Nämlich in der Entwicklung neuer Elektrofahrzeuge liegt natürlich die Herausforderung letztendlich der Integration von Batterien oder auch der Antriebskomponenten in die Struktur, in die bestmögliche Integration. Und auch da haben wir natürlich jetzt, ich sag mal, immer noch vielfältige Kompromisse zu treffen. Und ich glaube, dass wir dort einen Begriff brauchen werden, auch in Zukunft noch stärker, den wir aus dem Leichtbau bestens beherrschen, nämlich das Thema Funktionsintegration. Und ich glaube, dass wir hier auch in der Weiterentwicklung der Elektrofahrzeuge der Zukunft ein sehr großes Handlungsfeld haben, auch in Kombination mit Leichtbau. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist, was sicherlich auch an die Kollaboration in der Entwicklung zwischen verschiedenen Partnern und dem OEM zur Folge haben wird und dass wir dort ähnliche Dinge sicherlich auch nutzen werden, wie es in der Entwicklung von Carbon-Fertigungsprozessen in der Vergangenheit gewesen ist. Da muss man mehrere Blickwinkel letztendlich auf das Produkt werfen. Das ist der Blickwinkel des Materials, ist der Blickwinkel des Verarbeitungsverfahrens und auch die Optimierung letztendlich der Entwicklung, was hier sehr eng zusammenspielt. Und ähnliche Vorgehensweisen erwarten wir auch, ich sag mal, zu der zunehmenden Funktionsintegration elektrifizierter Bauteile oder eben auch einer Architektur von Fahrzeugen. Ich glaube, dass wir uns auf lange Sicht, auf mittelfristige Sicht nicht eine Redundanz zwischen Batterie, Gehäusen und Karosserien leisten können, dass also insofern auch nochmal dort das Thema Leichtbau eine etwas höhere Bedeutung bekommen wird. Und das Thema Flexibilisierung von Fertigungsverfahren. Ich denke, wir gebrauchen aufgrund der hohen Variantenintensität von Fahrzeugderivaten in Kombination mit elektrischen Antrieben deutlich flexiblere Fertigungsprozesse für große und kleine Stückzahlen in Kombination. Das ist nochmal eine Herausforderung an die Produktionstechnik.
Herr Timm, Sie haben ja mal, Ihr Leitspruch ist ja das richtige Material in der richtigen Menge, an der richtigen Stelle. Das haben Sie viele Jahre auch immer wieder vertreten. Gilt dieser Leitspruch auch für künftige E-Fahrzeugarchitekturen oder dort vielleicht sogar umso mehr? Wie ist da Ihre Aussage?
Also der Leitspruch, das richtige Material funktionsabhängig in seiner kleinsten Menge am richtigen Platz, der hat recht und der bleibt richtig. Der bleibt richtig für alles, was bewegt werden muss. Und je mehr Masse ich bewege, ja, auch für E-Fahrzeuge, gerade auch mit dem Aspekt, wie wichtig ist Leichtbau für E-Fahrzeuge, möchte ich nochmal auch einen Standpunkt dazu setzen. Auch für E-Fahrzeuge ist ja die Physik nicht außer Kraft gesetzt. Das heißt, alles, was ich in Bewegung bringe, muss ich mit einer gewissen Energie in Bewegung bringen. Das habe ich dann habe ich meine kinetische Energie in meinem Fahrzeug. Und darum ist natürlich auch der Leichtbau im E-Fahrzeug ganz immens. Und mit ein paar Zahlen. Ein VW Up braucht 12 Kilowattstunden pro 100 Kilometer als kleines Fahrzeug. Ein Tesla, je nachdem welches Modell, braucht 22 bis 30 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das heißt auch hier wieder schon die Verdopplung des Energieanspruchs, elektrischer Energie. Und wenn wir dann wissen, dass eine Kilowattstunde elektrische Energie im europäischen Strommix 460 Gramm CO2 ausmacht, Norwegen wäre es nur 60, aber in China sogar 960, dann sehen wir, dass selbstverständlich auch von der gesamten Umweltbelastung, auch für E-Fahrzeuge, der Leichtbau eine ganz dominante Rolle spielt. jetzt nur aus der energetischen Betrachtung. Und ich möchte noch kurz den anderen Punkt, den Kunden, die Kundensicht dazu bringen. Wir sind gewohnt, jetzt diese tolle Längsdynamik in den Fahrzeugen zu genießen. Die Querdynamik ist aber natürlich immer auch eine Reaktion der Masse. Und ganz ehrlich, ich bin einige E-Fahrzeuge gefahren, da habe ich mich auf Handlingkursen und beim schnellen Spurwechseln nicht so ganz wohl gefühlt. Sprich, auch da ist es extrem wichtig, wenn ich mich sicher fühlen will im Fahrzeug, muss ich auch eine gute Querdynamik haben. Und da ist Massenreduzierung ganz eminent wichtig. Also Leichtbau für E-Fahrzeuge und den richtigen Werkstoff in einer kleinsten Menge funktionsabhängig am richtigen Platz ist und bleibt richtig.
Sehr gut, auch ganz wichtig, die Ergänzung, die Sie noch mit eingebaut haben. Herr Osburg, noch mal eine Frage. Das Thema Hybridwerkstoffe, habe ich so den Eindruck, nimmt auch zu, ja auch in der Stahlindustrie, wo Sie da mit Hybridvarianten im Prinzip auf den Markt kommen. Ist das so eine generelle Tendenz, die Sie beobachten?
Ja, ich glaube schon, dass es eine generelle Tendenz ist, aber es wird nicht den klassischen Basiswerkstoff in Summe ablösen können. Es ist eine Ergänzung zum bestehenden Portfolio. Vielleicht wenn man mal, wir haben heute ein paar Mal gehört schon, ein Batteriekasten hat ganz andere Anforderungen an die Crash-Performance, an die Crash-Strukturen, als das heute Fahrzeugmodelle haben, weil sie einfach keine Intrusionen zulassen, weder von unten noch von der Seite. Und da kann ich zwei Beispiele nennen. Sie möchten vielleicht in der Warmumformung im Schwellerbereich 2 Gigapascal einsetzen, möchten gleichzeitig dieses Teil so machen, dass sie aber auch mit, ich sag mal, anspruchsvollen Kühlmedien dieses Teil nicht mehr zerstören. Da können Hybridwerkstoffe entsprechend helfen, einen hochfesten Manganbohrstahl mit einer Edelstahlauflage beispielsweise zu versehen, um beiden Anforderungen gerecht zu werden. Oder ein Durchstoßschutz von unten, auch wieder in Richtung Batterie, Sandwichbleche, hochfeste Stähle, aber dünn mit einem starken Kunststoffkern, der stark Energie aufnehmen kann. Das sind Themen, die sehen wir, die werden aber im Grunde immer, ich will nicht Nische sagen, aber eine sinnvolle Ergänzung sein zu den Anforderungen, die die Kfz und die Autos an uns stellen.
Und Herr Dr. Bär, wie ist es bei Ihnen im Hause, in der Forschung, sage ich mal, würden Sie das auch bestätigen, dass dieser Trend zum Hybridwerkstoff zunimmt?
Also Hybridwerkstoffe, bin ich mir sicher, die werden sich weiterentwickeln. Was wir sehen, und Hybrid meine ich da nicht den Hybridwerkstoff an sich, sondern gerade wenn wir auch dieses Thema Aluminiumwerkstoffe oder Aluminiumbeplankung mit Stahlstrukturen kombinieren, dann haben wir natürlich dieses Thema Delta-Alpha, also unterschiedliche Wärmedehnungen. Das müssen wir simulieren können, das müssen wir voraussehen können, sonst kriegen wir irgendwelche Beulen, die wir nicht haben wollen am Schluss. Und das sind so Themen, mit denen beschäftigen wir uns natürlich. Also speziell auch wieder, ich habe es schon angesprochen, wir wollen natürlich sehr viel digital erfassen. Und wenn ich so eine Hybrid-Kombination beim Fügeverfahren, also wenn ich unterschiedliche Materialien miteinander verbinde, oder wir zum Beispiel an unserem Lenkgestänge dort ja ein IHU-Teil, das wir mit Kunststoff umspritzen haben. Also da gibt es verschiedene Ansätze und das wird sich auch weiterentwickeln, bin mir sicher. Es wird natürlich wieder die Frage stellen, wie sieht dann das Recycling-Thema aus? Weil umso mehr ich natürlich das Thema Hybrid spiele oder Kombination von Werkstoffen, umso schwerer tue ich mir dann wieder am Schluss beim Recycling. Das wird dann wieder die nächste Frage sein.
Das sind ja alles Aspekte, sage ich mal, die auch dazu beisteuern letztendlich, dass es ja lange dauert, bis ein neuer Werkstoff auch freigegeben wird in Ihren Häusern. Herr Scheck, wie ist das? Wie lange dauert sowas, bis ein neuer Werkstoff in Ihrem Hause freigegeben wird?
Es kommt drauf an. Also das ist also hängt natürlich vom Werkstoff ab, hängt von der spezifischen Anwendung ab. Man kann sich so grundsätzlich merken, wenn ich einen Werkstoff habe, ich habe erste Kennwerte von einem Lieferanten, der sagt, das wäre jetzt mal, ich habe da was Neues. Dann haben wir da ein Reifegradmodell, das über 3 Stufen im Wesentlichen geht, bis zu dem Zeitpunkt, dem ich dann den Werkstoff tatsächlich für die Serienentwicklung in die Absicherung bringen kann, also konkret an dem Einsatz in einem Fahrzeug, in einer Komponente für ein Fahrzeugprojekt. Und sagen wir, von dem Zeitpunkt, ich habe erste Werkstoffkennwerte liegen, erste Proben vor, bis zu ist frei für Serienentwicklung, kann man sich mal so eine Größenordnung von 15, 18 Monaten ungefähr merken.
Man braucht halt alle Informationen, ne? Letztendlich über das Material, einschließlich den Fertigungsverfahren und so weiter.
Absicherungsprozesse vom Werkstoff an sich. Ich brauche natürlich irgendwann Kennwerteblatt. Das muss in die Simulation rein. Ich muss das Ding greifen können. Und je nachdem, wie neu und wie modern sozusagen das ist und wie unbekannt das ist, dauert es halt ein bisschen länger und bei manchen Sachen geht es halt ein bisschen schneller.
Und bei Ihnen, Herr Dr. Grinke, spielt bei der Freigabe eines neuen Werkstoffes, wie Sie gesagt haben, ganz entscheidend auch der Punkt eine Rolle, wie ist die Ökobilanz für so ein neues Material?
Ja, das ist eine entscheidende Rolle. Vielleicht an der Stelle nochmal, fand ich sehr schön, das Thema hybridische Werkstoffe zu meinem Kollegen von der Stahlindustrie. Wir sind zum Beispiel, wir sehen das Thema Stahl, Kunststoff, Stahl-Sandwich ist technologisch noch lange nicht da, wo es sein muss, ist aber von der ökologischen Performance aus unserer Sicht wirklich eine sehr spannende Variante zu vielen anderen Bauweisen. Vorher haben wir beispielsweise das Thema Recycling auch angesprochen, ist ein Problem, aber ist ein lösbares Problem. Also ist aus unserer Sicht kein Jobstopper. Meine deutliche Empfehlung wäre auch wenn wir im Recycling durchaus hin und wieder ein paar Fragezeichen sehen, das nicht als Jobstopper zu interpretieren, sondern auch da dem technologischen Fortschritt quasi erstmal die Vorfahrt zu geben, weil die Recycling-Themen lassen sich grundsätzlich lösen.
Herr Dr. Hillebrecht, kleiner Switch jetzt in Richtung der Fertigungsverfahren. Sie haben es vorhin auch schon mal angesprochen. Das Thema additive Fertigung, welche Leichtbaupotenziale sehen Sie da?
Ja, das ist natürlich jetzt ein wirkliches Kontrastprogramm zu den konventionellen Fertigungsverfahren. Ja, die additive Fertigung ist natürlich ein Thema, wo wir hier, ich sag mal, eine sehr hohe Dichte an Ideengebern auch in Deutschland haben, wirklich führende Player, die sehr weit vorne sind im internationalen Wettbewerb. Das beginnt mit den additiven Verfahren an sich. Das betrifft aber auch, ich sag mal, die dazu verwendeten Werkstoffe und dieses ganze System. Ja, jetzt ist nur die Frage, was kann jetzt die Automobilindustrie aus diesen additiven Fertigungsverfahren heraus machen? Und ich denke, es ist bekannt, dass es, ich sag mal, die konkreten Anknüpfungspunkte tatsächlich im Bereich der Fabrikplanung, der Vorrichtungen und Lehren gibt. Dass es aber natürlich auch den Ausblick gibt, hier ganz andere Wege auch im Prototyping von Bauteilen einzusetzen, dass es dadurch die Möglichkeit gibt, Kosten zu sparen, Entwicklungszeiten zu reduzieren, und das sind im Prinzip so Themen, die jetzt, ich sag mal, über die Digitalisierung von Entwicklungsprozessen eben Einzug halten. Das kann man natürlich auch nochmal nachlegen. Wir bekommen eine ganz andere Größenordnung an Gewichtseinsparpotenzial durch die additive Fertigung. Wir haben deutlich freiere Gestaltungsmöglichkeiten, Bauteile zu konstruieren und auszulegen. Man kommt an ideale bionische Strukturen heran, die die CAE vorgeben kann. Und das macht natürlich Appetit auf mehr. Ja, und die Frage ist, können da vielleicht nicht doch spannende Produkte entstehen, die vielleicht über eine Kleinserie Einzug halten werden in unsere Branche? Wir haben da einige Beispiele entwickelt, die wir draußen in der Ausstellung uns anschauen können. Aber die Gretchenfrage ist, gelingt es, diese Prozesse so zu beschleunigen, so effizient zu machen, dass man in eine, ich sag mal, akzeptable Preis-Leistungs-Verhältnis hineinkommt? Ideen gibt es eine ganze Menge, und ich denke, die Einstiegsszenarien, die Enabler, ist sicherlich das Prototyping oder sicherlich die Fertigung exklusiver Kleinserien.
Herr Timm, wie sehen Sie das bei dem Thema additive Verfahren? Haben die eine Chance in der Autoindustrie, oder sind es momentan noch die Stückzahlen, sage ich mal, die natürlich zu groß sind, und auch die Taktzeiten, die zu lang sind bei solchen
Produkten? Ich glaube, wie wir fast alle wissen, die wir uns mit 3D auch beschäftigt haben, die Zykluszeiten sind natürlich für Großserien noch völlig indiskutabel, das wahrscheinlich auch noch für eine lange Zeit. Aber wir haben ja dennoch einen sehr großen Bedarf und einen sehr großen Markt. Oldtimer-Freunde werden sich freuen, dass es das Verfahren gibt. Viele Ersatzteile kann man auf diese Weise sehr schnell und doch sehr gut wieder darstellen. Der ganze Modellbau, der ganze Prototypenbau ist natürlich happy, dass wir dieses Verfahren haben und kennen, um auch wirklich in Prototypen schon funktionsgerechte Teile zu haben und damit auch Erprobungen fahren zu können, die wirklich relevant sind, weil ich auch die richtigen Materialkennwerte eingestellt habe. Also auf jeden Fall eine positive und notwendige Sache für große. Ich denke, da sind wir uns einig, da haben wir noch ein Stück Zeit vor uns.
In den Vorträgen von Dr. Bär, aber auch von Herrn Scheck kamen ja die Themen neben der Elektromobilität zur Sprache, autonomes Fahren, aber eben auch Shared Mobility. Die bringen ja auch zusätzliches Gewicht ins Fahrzeug, schauen wir nur in den Innenraum. Allerdings kann man dem ja entgegenwirken im Massagesitzbereich, das haben wir, glaube ich, gehört. Was müssen sich da die Lieferanten vielleicht oder Sie auch ins Lastenheft schreiben?
Thema Shared Mobility kennen wir ja aus der Vergangenheit schon relativ gut, weil wir dieses Thema Car2Go, die meisten kennen es ja mit den Smarts, schon lange ausrollen. Wir gehen jetzt in das Richtung elektrisches Fahren. Da muss natürlich so ein Fahrzeug, wenn es dann irgendwo steht, sollte es auch geladen sein. Also es muss die Möglichkeit geben, das zu laden. Weil wenn es da keine Möglichkeit gibt, wird dieses Fahrzeug auch niemand nutzen. Und es verdient ja nur Geld, wenn es fährt. Also die Idee beim Shared ist ja, dass das Fahrzeug dauernd unterwegs ist, wenn möglich. Und wenn es dann dauernd unterwegs ist, dann geht es auch in Innenraumkonzepte. Dann muss das Thema autonom ist doch so ein Thema, das sich bei Shared anbietet. Auch das Thema Connected, wenn wir davon ausgehen, wenn jemand sich fahren lässt oder ein Auto teilt, dass er dann auch sein iPhone oder sein Samsung oder was auch immer hat, dass er das nutzen möchte im Auto. Also die Anbindung muss gegeben sein. Und ich habe es vorher diskutiert hinten im Meet and Talk. Wir müssen eigentlich sicherstellen, dass die Autos erstmal innen sauber sind und hygienisch, weil wenn ich jetzt mir so ein Auto, so ein Shared Auto nehme, und der Vorbesitzer hat es halt nicht so ernst genommen mit der Sauberkeit, da müssen wir Lösungen dafür finden. Weil wir können ja nicht jedes Mal einen Putztrupp losschicken, der die Autos dann reinigt, das kostet wieder Geld. Das Auto fährt in der Zeit nicht. Also da gibt es verschiedene Aspekte, auch bei den Materialien. Das geht natürlich in das Thema Materialität auch rein. Welche Oberflächen sind besonders reinigungsfähig, welche verschmutzen weniger, welche sind verschleißbeständig, abriebfest. Das sind so Themen, die uns dann auch im Rahmen über das Elektrische und das Autonome hinaus beim Thema Shared Mobility gerade im Interieur dann beschäftigen. Also es muss halt diese Möglichkeiten geben. Heute hat jeder, der einen Mercedes fährt, da gibt es Mercedes Me, der kann sein Handy oder sein Smartphone connecten. Ist halt genau dieses spezifische Smartphone hinterlegt, der kann auch die Daten von seinem Fahrzeug abrufen. Und die Frage ist natürlich, wie kriege ich das hin, dass ein anderer, der jetzt ein beliebiges Handheld hat, das dann auch nutzen kann. Also gibt es viele Fragestellungen und deswegen glauben wir, dass wir mit diesem Thema Case, wie wir uns jetzt aufgestellt haben und diese Organisationen miteinander vernetzen, zu sagen Connected, Shared, Automobil, das hat alles miteinander zu tun und nur in dieser Kombination, wenn wir das alles betrachten, können wir da einen Mehrwert schaffen und auch in eben das Thema Gewinnzone irgendwann reinkommen.
Also man packt ja auch mehr Gewicht rein in den Innenraum, wenn der zur Wohlfühlzone wird, wie man so schön sagt. Ne? Also im Zusammenhang mit einem autonom fahrenden Fahrzeug, da muss man dann ja auch wieder Gewicht rausholen, mehr Gewicht rausholen, wenn man da mehr Inhalte reinpackt.
Also wir haben es ja von dem Herrn Scheck gehört, es macht ja gerade in den Innenstädten fährt man ja in der Regel langsamer, also das Thema Aerodynamik macht mehr Sinn außerhalb, also wenn ich schneller fahre. Genau wenn ich dann eben dieses Shared Mobility, das in der Regel in Städten stattfinden wird, in erster Linie, da ist dieses Thema Leichtbau, hat durchaus einen wichtigen Stellenwert.
Herr Scheck, würden Sie auch bestätigen, dass Ihnen durch diese anderen Megathemen, sage ich mal, nicht langweilig wird?
Ja, das wird definitiv nicht der Fall sein. Dazu ist es eigentlich auch jetzt eine interessante Phase. Wir werden einfach neue Fahrzeugprojekte in der Zukunft sehen, die sich auch ganz anders darstellen. Insofern ist es heute natürlich auch schwer zu greifen, zu sagen, jetzt auch für die Zulieferer, auf was stelle ich mich da ein? Weil natürlich auch die OEMs gerade am Überlegen sind, wie schaut denn dann so ein Auto zukünftig eigentlich aus? Und ist der Kunde tatsächlich auch bereit, sich in so ein fahrendes Wohnzimmer reinzusetzen? Ist es genau das, was er sucht? Noch nicht so hundertprozentig überzeugt, weil bei ein paar Leuten geht es tatsächlich auch noch darum, ums Auto fahren. Aber vielleicht ist das auch, ein mitteleuropäisches oder deutsches Phänomen. Ne? Also wir werden das aber auf jeden Fall sehen. Es wird einfach beides geben und dann kommt wieder in OEM die große Frage, wie kriegst du den Spagat hin zwischen all den Anforderungen? Und da kann man sich, glaube ich, auf ein paar Sachen heute schon einstellen. Die Innenräume, und das hat der Herr Bär, glaube ich, heute auch in seiner Präsentation sehr, sehr schön dargestellt, da kommt ganz viel Zeug auf uns zu. Nehmen wir mal so einen Sitz raus. Ne? Jetzt will jeder mit dem Sitz auf einmal da irgendwie quer oder sonst wie in Fahrtrichtung sitzen. Und dann sage ich jetzt als OEM, das ist super. Ob ich das jetzt individuell immer vertrage, dass ich quer zur Fahrtrichtung und rückwärts sitze. Ne? Also so manches Kind kann das ja schon als Kind nicht und muss dann was von sich geben. Und das sind also so Fragestellungen, die da auf jeden Fall mit drin stecken. Und auch das Thema Crash steckt da zum Beispiel drin an so einem Sitz. Ne? Also jetzt habe ich einen Sitz, den dreht sich um. Da sagt viele, wir werden zukünftig weniger Crashs haben. Wahrscheinlich, aber ist es deswegen ausgeschlossen? Also habe ich keine Anforderungen, in so einem Ding gegurtet und mit Überschlag oder sonst was zu sein? Also wer glaubt, dass da keine Unfälle passieren, der glaubt auch, dass der Computer nicht abstürzt. Mhm. Also das ist für mich noch eine Ecke, die ist noch lang nicht ausgegoren. Und deswegen gilt es natürlich darum, dann schon auch da Konzepte zu entwickeln, die mit solchen neuen Anforderungen in Kombination mit den bisherigen Erkenntnissen, also wie wir heute Autos auslegen und welche Kriterien wichtig sind, da neue Herausforderungen sozusagen mit Lösungen belegen. Also da ist ein Riesenfeld, die ganze Bedienecke, was da kommt, bringt das alles mehr Gewicht oder fällt vielleicht auch mal was raus? Das wäre natürlich auch noch schön. Oder wir reden über Türkonzepte. Ich will in das Auto anders einsteigen. Das haben wir auch immer. Diese B-säulenlosen Konzepte ist natürlich für Karosseriestruktur Mörderkatastrophe. Also da bin ich dann sofort als Leichtbauer, da drückt es mir dann sofort wieder. Ne? Also das sind Sachen, die werden sich jetzt in den nächsten 3, 4, 5 Jahren, werden die sich so richtig schön herauskristallisieren. Und je stärker wir auch sehen, wie der Kunde sowas annimmt, nicht nur was den Antriebsstrang angeht, sondern auch was das komplette Fahrzeugkonzept angeht, werden wir dann auch komplett neue Lösungen sehen. Das ist ziemlich absehbar. Es ist eine spannende Zeit, die vor uns liegt.
Ja, super. Ich meine, vielleicht noch eine kurze Frage an den Herrn Osburg. Würden Sie als Zulieferer sagen, Sie dürfen vielleicht ein bisschen freier denken jetzt, wenn man so will, in Richtung Elektromobilität, weil man dann ja auch an völlig neue Konzepte mit unterdenkt oder vielleicht sagt, okay, da müssen wir ganz und gar neu ran. Spüren Sie sowas als Lieferant, dass da, wie soll ich sagen, Ideen viel offener noch irgendwie angenommen werden von Ihren Kunden oder?
Ja, ich möchte das mal so sagen, wir versuchen immer frei zu denken, ich glaube, das ist gut für Innovation, aber wir spüren natürlich schon, dass eine hohe, ich sag mal, Verunsicherung da ist im gesamten Bereich, bei den Zulieferern, bei den OEMs, was wird akzeptiert, was wird nicht akzeptiert und wenn ich mal gucke, wie lange wir brauchen, um einen Werkstoff serienreif überhaupt zu entwickeln, also eine Innovation, nicht eine Weiterentwicklung, plus das, was Sie gesagt haben, dass wir da nochmal im Schnitt 2 Jahre draufpacken, bis der qualifiziert ist oder approved ist, dann haben wir halt sehr lange Entwicklungszüge. Wir sind stark daran interessiert, das einzudampfen. Müssen wir besser werden, das ist ganz klar. Aber de facto müssen wir heute die Marken setzen, die in 8 bis 10 Jahren in der Großserie mit hohen Volumina und am besten ja auch noch global verfügbar, das sind ja so kleine Randinformationen, die auch eine hohe Herausforderung darstellen, die dann die Anforderungen treffen. Und deswegen ist bei uns Freidenken schon ein großes Thema, aber jede Information, die uns hilft, zu sagen, worauf konzentrieren wir uns denn jetzt? Eher die alte Welt, ich nenne es mal immer irgendwie Upgrading, Downgaging, so das alte Konzept, oder eher weitere Innovationen, Oberflächenstrukturen zu machen, die helfen bei spezifischen Lösungen, ist das schon wichtig, weil wir einfach nicht die schnellsten sind. Bedingt auch durch die Assets, die wir eben da hinten betreiben. Ne? Also insofern ist das für uns durchaus eine Drucksituation, die ist immer willkommen, weil nur im Druck verändert man sich.
Gut, vielen Dank. Ich denke und hoffe, dass eben auch unser Leichtbaugipfel dazu beiträgt, dass Sie da viele Impulse mitnehmen oder auch Sie als Zulieferer insbesondere auch viele Impulse mitnehmen, um zu sagen, worauf muss ich mich einstellen, mit welchen Schwerpunkten muss ich die nächste Zeit arbeiten oder halt auch die im Hinterkopf behalten. Herzlichen Dank für Sie, für die Teilnahme an der Podiumsdiskussion.